Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es diesmal um Wale. Wie tief können Wale tauchen? Machen Wale und Delfine Geräusche? Was ist ein Bartenwal? Wie jagen Delfine? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Theo, Tess und Quentin kennt ihr ja schon. Wenn es darum geht, unsere spannende Welt zu entdecken, sind sie zur Stelle. Die drei haben ihre Augen und Ohren überall und sind ständig auf abenteuerlichen Entdeckungsreisen.
Jawohl, Abenteuer und Action. Genau das Richtige für mich.
Tess, unser rotes Ausrufezeichen, ist sehr mutig. Eine richtige Draufgängerin. Am liebsten möchte sie Popstar werden.
La, 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 la.
Gnade, Tess! Da fliegen einem ja die Ohren weg!
Theo, das blaue Fragezeichen, ist von den musikalischen Qualitäten seiner Freundin nicht gerade überzeugt. Er erforscht lieber alles Mögliche und weiß scheinbar alles.
Ja, also wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass es...
Das was?
Dass es jetzt losgeht.
Halt! Quentin dürfen wir nicht vergessen. Der gelbe Punkt macht am liebsten Faxen und hüpft und rollt um seine beiden Freunde herum. Und das Beste, er kann sich in alles verwandeln.
So, jetzt noch die schlapprige Schlupffeder einsetzen. Na komm schon. Mist.
Was bastelst du denn da schon wieder rum?
Tess, bitte stör mich nicht. Ich stehe nämlich gerade vor einer überragenden wissenschaftlichen Erfindung.
Schon wieder.
Meine Erfindung ist eine Weltsensation.
Das soll eine Weltsensation sein? Dieser Kasten? Sieht aus wie ein ganz normaler Kassettenrekorder.
Ach, Tess, das ist ein TTÜ.
Ein was?
Ein TTÜ, Theos tierischer Übersetzer.
Und was kann das, dein Tatütatü?
TTÜ.
Das sag ich doch.
Theos tierischer Übersetzer übersetzt die Sprache der Tiere. Und wir können dann verstehen, was die Tiere sagen.
Du meinst, wir hören dann, was die Tiere sich so erzählen?
Genau. Toll, nicht? Eine Weltsensation. Damit werde ich berühmt. Das ist mein endgültiger Durchbruch in der Welt der Wissenschaft.
Ich würde eher sagen, dein endgültiger Zusammenbruch. Deine Erfindungen funktionieren doch eh nie.
Sehr witzig, Tess.
Okay, schon gut. Und welche tierischen Geräusche willst du mit deinem Tatütatü übersetzen? Willst du vielleicht herausfinden, was sich Ameisen so erzählen, ja?
Mitnichten, meine Liebe. Ich fange erst mal im Meer an. Mit den Walen und Delfinen.
Oh.
Schon immer haben Wale und Delfine uns fasziniert. Sie sind Säugetiere und atmen durch Lungen. Aber sie leben im Wasser, wie Fische. Wale sind die größten und schwersten Tiere der Erde. Sie sehen dick und träge aus. In Wirklichkeit sind sie wendige und elegante Schwimmer. Einige erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometern pro Stunde. Das ist so schnell, wie ein Radrennfahrer spurtet. Und sie können über 100 Jahre alt werden.
Und du bist dir wirklich sicher, dass Wale und Delfine Geräusche machen?
Natürlich. Und diese Geräusche wandelt Theos tierischer Übersetzer in Sprache um. Dann können wir als Erste auf der Welt hören, was die sich so zu sagen haben.
So. Und wie soll das bitte schön funktionieren?
Ganz einfach. Mit meinem speziellen Spezialmikrofon nehme ich die Geräusche der Wale und Delfine auf Kassette auf. Und wenn wir wieder zu Hause sind, brauche ich die Kassette mit den Walgeräuschen nur noch in mein sensationelles TTÜ einlegen und abspielen.
Und dann?
Dann wandelt Theos tierische Übersetzer die Geräusche in Sprache um. Wir hören dann, was die sagen. Das ist doch Wahnsinn, oder?
Oder du bist wahnsinnig.
Das müsste jetzt passen. So, fertig. Nur noch mein spezielles Spezialmikrofon einpacken und schon kann's losgehen. Bin gespannt, was die Wale sich so unter Wasser erzählen. Wahrscheinlich unterhalten die sich darüber, wo es was Leckeres zu fressen gibt.
Vielleicht reden die Wale aber auch übers Wetter. Na, was meinst du, Quentin?
Macht euch nur lustig. Ihr werdet's ja sehen. Als Erster werde ich es schaffen, die Sprache der Wale und Delfine zu entschlüsseln. Also, ab ans Meer!
Wale haben nicht immer im Meer gelebt. Ihre Vorfahren lebten vor Millionen von Jahren an Land. Experten meinen, dass Wale von Huftieren abstammen, die im flachen Wasser gelebt haben. Diese Huftiere sollen ungefähr so ausgesehen haben wie ein Hund. Sie hatten vier Beine und ein Fell. Das war ihnen im Wasser aber nicht sehr nützlich. Füße und Beine waren zum Laufen gut, aber nicht zum Schwimmen. Die Hinterbeine verwandelten sich im Lauf der Jahrmillionen in eine kräftige Schwanzflosse, die man auch Fluke nennt. Sie ist sozusagen der Motor des Wals. Die Schwanzflosse sieht bei jedem Tier anders aus. Sie hat immer eine ureigene Form und Musterung, so wie der Fingerabdruck eines Menschen. Auch die Vorderbeine des Urtiers verwandelten sich. Aus ihnen wurden Brustflossen, die sogenannten Flipper. Außerdem haben die meisten Wale eine Rückenflosse, die Finne. Die verhindert, dass sie beim Schwimmen seitlich umkippen. Das Fell der Vorfahren wich einer glatten und elastischen Haut, die das Schwimmen erleichtert.
Diese Seeluft. Herrlich. Da bekomme ich doch gleich wieder Hunger. Wie wär's mit ein paar Fischstäbchen?
Wir sind nicht zum Essen hier.
Nicht? Ich dachte, wir gehen hier am Hafen noch in ein Restaurant und futtern ordentlich was.
Typisch, Tess. Denkt immer nur ans Essen. Los, wir wollen raus aufs Meer zu den Walen und müssen uns noch ein Boot aussuchen.
Und welches Boot?
Ein Boot deiner Wahl.
Okay. Dann nehmen wir das Motorboot da hinten. Das ist bestimmt super schnell.
Einverstanden. Kann's kaum abwarten, die Geräusche der Wale aufzunehmen.
Und ich bin gespannt, ob wir nachher auch noch sehen, wo die Wale immer ihr Knabbergebäck verstecken.
Hä? Was denn für Knabbergebäck, Tess?
Na ja, diese berühmten Walnüsse.
Im Lauf ihrer Entwicklung konnten Wale ungestört zu immer größeren Tieren werden. Derart große Lebewesen konnten sich nur im Meer entwickeln, weil das Wasser ihr Gewicht trägt. An Land würden sie unter der Last ihres eigenen Körpergewichts zusammenbrechen. Weil Wale so groß sind, haben sie unter Wasser kaum Feinde. Wenn Wale sterben, dann meist wegen Altersschwäche oder aufgrund einer Krankheit. Heute sind Wale die größten Lebewesen auf unserem Planeten.
Theo, was ist denn nun? Warum stehst du immer noch da rum? Komm schon, aufs Boot!
Ja, ja, nun, ich meine, ich weiß nicht. Hinterher falle ich noch ins Wasser und dann kommen Haie und mit ihren scharfen Zähnen und die fressen mich dann und...
Und jetzt mach mal einen Punkt. Typisch Theo, immer Schiss in der Buchse. Erstens, du fällst schon nicht ins Wasser. Zweitens, wenn du doch ins Wasser fällst, wird schon kein Hai kommen. Und drittens, wenn du ins Wasser fällst und doch ein Hai kommt, wird dich ein Delfin retten. Ist das dann okay für dich?
Okay.
Na also, dann rauf aufs Boot!
Wale und Delfine zeigen sich Menschen gegenüber freundlich. Schon seit jeher erzählt man sich erstaunliche Geschichten über Delfine. Sie treiben Fische in die Netze der Fischer. Und retten sogar Menschen vor dem Ertrinken. Ein Phänomen, das am freundlichen Charakter der Delfine liegen könnte, sagen Wissenschaftler. So freundlich Wale und Delfine zu Menschen sind, so feindlich verhalten sich oft Menschen gegenüber den Meeressäugern. Schon seit dem 12. Jahrhundert werden Wale gejagt. Die Menschen aßen ihr Fleisch, verwendeten den Tran als Brennstoff für Lampen und die Knochen zum Bauen von Häusern. Heute ist kaum mehr jemand auf Produkte angewiesen, die man aus Walen herstellen kann. Zwar ist es fast überall auf der Welt verboten, Wale zu jagen, aber inzwischen sind schon so viele Tiere getötet worden, dass einige Arten ausgestorben und manche von der Ausrottung bedroht sind. Deshalb setzen sich Forscher und Tierschützer dafür ein, dass für die Meeressäuger Schutzzonen geschaffen werden, damit die Wale in diesen Gebieten sicher leben können.
Bist du dir sicher, dass wir hier im Meer Wale finden werden?
Wieso?
Na, fass doch mal ins Wasser. Eiskalt! Hier gibt's bestimmt keine Wale. Die würden sich bei der Kälte ja eine Erkältung holen.
Aber Tess, das merken die doch gar nicht. Den Walen ist es egal, wie warm oder kalt das Wasser ist. Los geht's.
Unter ihrer Haut haben Wale eine dicke Fettschicht. den Blubber. Die Fettschicht schützt sie vor Kälte oder zu großer Wärme. Wird es den Tieren zu heiß, weil sie sich angestrengt haben, fließt sehr viel Blut durch den Blubber. Der gibt die Wärme des Blutes an das Wasser ab. In kalten Gewässern bleibt das Blut im Inneren des Körpers. Und der fettige Blubber umhüllt und schützt die Körperwärme. Wale haben sich also im Laufe von Millionen von Jahren optimal an ihr Leben im Wasser angepasst. Sie können in allen Weltmeeren leben, ob in der warmen Karibik oder in den eiskalten Polarmeeren.
Boah, ist das langweilig. Jetzt schippern wir schon seit 3 Stunden auf dem Meer rum. Aber nix, kein Wal, weit und breit.
Nur Geduld, die tauchen halt lange unter Wasser. Irgendwann werden wir schon eine Schwanzflosse entdecken.
Und dann?
Dann nix wie hin. Mein spezielles Spezialmikrofon ins Wasser, Walgeräusche aufnehmen, ab nach Hause, Geräusche ins TTÜ, hören, was die Wale sagen und ich bin berühmt.
Boah, es ist langweilig. Ich schlafe ein bisschen. Kannst mich ja wecken, wenn du einen Wal siehst.
Wer Wale entdecken will, muss manchmal stundenlang warten. Und gut aufpassen, denn Wale kommen nur für ein paar Minuten an die Oberfläche. Obwohl sie wie Fische im Wasser leben, müssen sie immer wieder auftauchen. Denn sie haben keine Kiemen, wie Fische. Sie atmen wie Menschen durch Lungen. Unter Wasser halten sie die Luft an. Zum Luftholen müssen sie wieder hochkommen. Natürlich können Wale die Luft viel länger anhalten als wir Menschen. Ein Pottwal zum Beispiel kann problemlos über 1 Stunde unter Wasser tauchen. Für ihre Kurzbesuche an der Wasseroberfläche sind die Wale bestens gerüstet. Sie atmen durch ihre Nasenlöcher, die oben auf dem Kopf sitzen. So müssen sie beim Luftholen den Kopf nicht aus dem Wasser recken. Beim Tauchen ist das Nasenloch fest verschlossen. Wenn Wale auftauchen, stoßen sie die verbrauchte Luft aus. Die Fontäne, die man oft schon von Weitem sieht, heißt in der Sprache der Wissenschaftler Blas. Dieser Blas sieht bei jeder Walart anders aus.
Tja, mein lieber Theo, wir haben noch kein Wal und kein Delfin entdeckt. Aber die da hinten.
Was? Wo?
Schau doch mal durchs Fernglas. Da hinten ist ein Forschungsschiff.
Tatsächlich.
Das sind halt echte Wissenschaftler. Profis. Die wissen wenigstens, wie man Wale findet.
Ha, was wissen die denn? Wenn sich einer mit Walen auskennt, dann bin ich das.
Auf dem Forschungsschiff beobachten Wissenschaftler Wale und Delfine. Die Forscher versuchen, alles über das Leben der Wale herauszufinden. Sie untersuchen, wie viele Wale es gibt, wo sie leben und zu welcher Art sie gehören, wie alt sie werden und in welchen Zeitabständen Junge zur Welt kommen und alte Tiere sterben. Sobald sie eine Gruppe von Walen sichten, fotografieren sie die Tiere. Dann geben sie die Fotos in einen Computer ein und vergleichen sie mit den Aufnahmen früherer Expeditionen. An den markanten Schwanzflossen der Wale erkennen sie eindeutig, um welches Tier es sich handelt. So können die Wissenschaftler ganz sicher sagen, ob sie das fotografierte Tier schon einmal in diesem Gewässer gesehen haben.
Und was siehst du durch dein Fernglas? Ein Wal in Sicht?
Nee, aber Moment mal. Da hinten ist eine winzig kleine Insel.
Wirklich? Merkwürdig. Auf meiner Seekarte hier ist gar keine Insel eingezeichnet.
Da könnten wir doch hinfahren und auf der Insel vielleicht ein kleines Picknick machen.
Geht das mit dem Essen schon wieder los?
Komisch. Das hat eben ausgesehen, als ob sich die Insel bewegt hätte. Und jetzt ist die Insel auf einmal verschwunden. Und jetzt ist sie wieder da.
Gib mir mal das Fernglas. Wusste ich es doch. Also, meine liebe Tess, das ist keine Insel. Das ist ein Blauwal.
Oh.
Nix wie hin.
Der größte Wal ist der Blauwal. Er wird bis zu 35 Meter lang. So lang wie 3 Busse hintereinander. Sein Herz ist so groß wie ein kleines Auto. Seine Zunge wiegt 4 Tonnen und in seinem Maul hätte ein afrikanischer Elefantenbulle Platz. Gegen einen Blauwal wirkt ein erwachsener Mensch wie eine Maus. Aber nicht alle Walarten werden so groß. Die kleinsten sind mit 1,20 Meter etwa so groß wie ein 7-jähriges Kind.
Hier war es. Hier ist der Wal abgetaucht.
Stimmt. Der Wal ist verschwunden.
Macht nix.
Wieso?
Na, schau mal hinter dich. Da sind Bartenwale.
Wahnsinn! Was für riesige Mäuler! Oh, die haben ja eine richtig große Klappe!
Genau wie du. Jetzt brauche ich nur noch mein spezielles Spezialmikrofon ins Wasser lassen und schon kann ich die Walgeräusche aufnehmen. So, Mikrofon am Seil befestigen und ab damit ins Wasser.
Die meisten der großen Wale gehören zu den sogenannten Bartenwalen. Das Maul eines Bartenwals hat keine Zähne, sondern elastische, zerfaserte Platten. Die Barten. Bartenwale fressen am liebsten Plankton, kleine Krebse und Fische, die sie einfach aus dem Wasser sieben. Sie nehmen Unmengen von Wasser ins Maul, das sie sogleich wieder nach außen drücken. Dabei bleiben in den Barten die Kleintiere hängen, die der Wal dann hinunterschluckt.
Sehen schon merkwürdig aus, diese Bartenwale. Mit diesem ganzen Plattengedöns im Maul.
So, Mikrofon wieder aus dem Wasser holen.
Und ganz schön faule Typen sind das. Klappe auf, Wasser rein, Klappe zu, Wasser raus. Und der Clou? Das Mittagessen bleibt im Maul an den Barten hängen.
Und jetzt können wir uns mal die Geräusche der Wale anhören.
Die du dann zu Hause in deinem Tatütatü...
TTÜ.
...abspielst und die Geräusche in unsere Sprache übersetzt.
Genau.
Na dann lass mal hören, wie die Walgeräusche klingen. Komisch. Ich höre ja gar nichts.
Kann ich mir auch nicht erklären.
Vielleicht waren die Wale zu sehr mit Essen beschäftigt und haben einfach die Klappe gehalten. Die wissen halt, wie man sich benimmt. Du weißt doch, mit vollem Mund spricht man nicht.
Das Mikrofon muss tiefer ins Wasser, damit es die Walgeräusche aufnehmen kann. Mein Seil war zu kurz. Da hilft nur noch eins. Ich muss selbst nach unten tauchen.
Mensch, Theo, so kenne ich dich ja gar nicht. Obwohl du so Angst vor Haien hast, willst du hier ins Meer springen? Respekt!
Nun ja, ich springe jetzt einfach rein und tauche ab. Hilfe!
Nicht schlecht, Theo. Warst ja immerhin 5 Sekunden im Wasser. Ist ja eine stramme Leistung.
Haie! Da hinten! Siehst du ihre Schwanzflossen? Sie kommen genau auf mich zu. Die wollen mich fressen.
Keine Panik, mein Theochen. Das sind keine Haie, das sind Delfine. Die tun dir nichts. Hier, dein Handtuch. So, jetzt trockne dich erstmal ab, du Wasserratte.
Der Delfin. Obwohl er nicht so aussieht, ist auch er ein Wal. Genauer gesagt, ein Zahnwal. Auch Delfine sind Säugetiere. Wie die Wale halten sie unter Wasser die Luft an. Auch ihr Körper ist dem Leben im Wasser bestens angepasst. Allerdings sind Delfine schlanker und wendiger als die großen Wale. Außerdem wirken Delfine freundlich. Ihre spitze Schnauze ist so geformt, dass man meinen könnte, sie würden ständig lächeln. Einige Wissenschaftler vermuten, dass Delfine fast so intelligent sind wie Menschen. Zumindest ist ihr Gehirn so groß wie das unsrige. Wirklich messen kann man ihre Intelligenz aber noch nicht. Die meisten kleineren Wale gehören zu den Zahnwalen. Die haben, wie der Name schon sagt, Zähne. Zu dieser Gruppe zählt der Narwal. Weil an seiner Kopfspitze ein Stoßzahn wie eine Lanze hervorsteht, nennt man ihn auch Einhorn der Meere.
Tja, das war wohl nix. Jetzt hast du immer noch keine Walgeräusche aufgenommen.
Und ohne die ist auch meine weltsensationelle TTÜ-Erfindung nutzlos. Was soll ich nur machen?
Doch Quentin.
Quentin? Er hat sich in ein U-Boot verwandelt. Das ist die Idee. Jetzt mein spezielles Spezialmikrofon an U-Boot Quentin befestigen und er kann richtig tief abtauchen.
Und da hinten tauchen immer mehr Delfine auf. Na denn mal los, Quentin.
Delfine haben eine ausgeklügelte Jagdtechnik. Sie treiben Fischschwärme zusammen, kreisen sie ein und irritieren ihre Opfer mit lauten Tönen und geräuschvollen Sprüngen aus dem Wasser. Manchmal schließen sich mehrere hundert Delfine bei solchen Beutezügen zusammen. Mit ihrem kräftigen Gebiss aus 80 bis 100 kleinen Zähnen halten sie ihre Beute fest und schlucken sie unzerkaut. Wie der Delfin gehen alle Zahnwale auf Jagd und fressen hauptsächlich Fische. Es gibt aber auch Arten, die manchmal sogar Robben fressen. So wie die Orcas, die man auch Killerwale nennt. Sie lassen sich mit einer Welle dort an Land spülen, wo Robben leben, und versuchen sie zu schnappen. Danach kehren sie mit einem geschickten Wendemanöver wieder ins tiefe Wasser zurück. Manchmal schließen sich mehrere Orcas zusammen und jagen sogar andere Wale. Um beispielsweise den mächtigen Blauwal zu besiegen, umzingeln sie ihr Opfer und beißen Stücke aus ihm heraus.
Quentin, da bist du ja wieder. Warst ja auch lange genug unter Wasser.
So, und jetzt mal hören, was er für Walgeräusche aufgenommen hat.
Da bin ich aber gespannt. Hoppala, was war denn das? Die süßen Tierchen haben wohl Blähungen. Scheint was Falsches gegessen zu haben.
Sehr witzig, Tess. Irgendwas ist da schiefgegangen. Das sind keine richtigen Walgeräusche. Los, Quentin, du musst noch mal abtauchen. Und zwar noch tiefer.
Wie weit Wale wirklich in die Tiefe gleiten, versuchen Forscher herauszufinden. Dazu befestigen sie mit einem Saugnapf einen Sender auf dem Rücken des Wals. Der Saugnapf aus weichem Gummi tut dem Wal nicht weh. Er spürt ihn gar nicht. Mit Hilfe des Senders kann man feststellen, wie tief der Wal taucht und wie schnell er schwimmt. Und er meldet den Forschern auf dem Schiff ständig, wo sich der Wal gerade befindet. So können sie ihm über längere Strecken folgen. Zahnwale, wie der Pottwal, suchen ihre Beute in der Tiefe der Meere. Dort jagen sie auch riesige Kraken, mit denen sie sich erbitterte Kämpfe liefern. Forscher vermuten, dass Pottwale bis zu 2500 Meter tief tauchen können. Dass der Pottwal so unglaublich gut tauchen kann, liegt nach Meinung von Forschern an einem besonderen Organ. Einem mit Wachs gefüllten Kissen, das man auch Melone nennt. Sie hilft beim Auf- und Abtauchen. Je nach Temperatur ist das Wachs in der Melone fest oder flüssig. Wenn der Pottwal tauchen will, lässt er kaltes Wasser durch seinen Nasengang fließen. Der Nasengang führt durch die Melone und kühlt das Wachs ab. Es wird fest und schwer und zieht den Wal nach unten wie die Bleiweste eines Tauchers. Um aufzutauchen, erhitzt er das Wachs durch seine Körpertemperatur. Es wird dann wieder flüssig und leichter. Nun kann er schneller wieder nach oben schwimmen.
Ah, Quentin, endlich aufgetaucht. So, dann lass mal hören, was für Walgeräusche du aufgenommen hast.
Sehr interessante Walgeräusche. Erst pupst der Wal und dann rülpst er. Ist wohl eine Aufnahme von einem Pottwal, der eine Riesenkrake verschluckt hat. Also Theo, dass dein komisches TTÜ-Gerät wirklich tierische Geräusche in unsere Sprache übersetzen kann, glaube ich ja eh nicht. Und dass Wale sich unterhalten und Geräusche machen, glaube ich mittlerweile auch nicht mehr. Lass uns lieber nach Hause fahren.
Tess, bitte, du musst mir glauben, die machen wirklich Geräusche. Wir können jetzt nicht aufgeben, wo ich doch kurz davor stehe, mit meiner Erfindung weltberühmt zu werden. Und du hörst jetzt mal mit deinem Gekicher auf.
In der Tiefe ist es absolut dunkel. Auch Wale können dort unten nichts sehen. Sie verlassen sich hier vor allem auf ihren hervorragenden Orientierungssinn. Zahnwale erzeugen in ihren Nasengängen Klicklaute und senden sie nach außen. Treffen diese Laute beispielsweise auf einen Fisch oder auf einen Felsen, werden sie wieder zurückgeworfen. Dieses Echo nehmen Wale und Delfine mit ihrem Gehörorgan auf. So wissen sie ständig, wie nah oder fern sie einem Fisch oder einem Felsen sind. Sie sehen ihre Umgebung gewissermaßen mit ihren Ohren und können so auch im Dunkeln gezielt ihre Beute fangen. Mit den Lauten, die Wale und Delfine ausstoßen, um sich zu orientieren, verständigen sie sich auch. Sie schnalzen, grunzen, zirpen und zwitschern. Früher sind die Seefahrer furchtbar erschrocken, wenn sie im Bauch ihrer hölzernen Schiffe diese seltsamen Rufe der Wale hörten. Sie glaubten, es wäre der Gesang von Meerjungfrauen.
Also, es hilft alles nichts. Unser U-Boot Quentin muss nochmal abtauchen. Bislang hat er nur Rülpsen und Pupsen aufgenommen. Jetzt hör doch mal mit dem Gekicher auf. Das ist ja... Moment mal. Quentin, kann es etwa sein, dass... Du hast unter Wasser die Pups- und Rülpsgeräusche gemacht und aufgenommen. Und ich hab schon gedacht, dass mit meinem speziellen Spezialmikrofon etwas nicht stimmt.
Tja, unser Quentin. Immer gut für einen kleinen Schatz.
Ha, ha, ha. Ich lach mich kaputt. So kommen wir nicht weiter.
Lass mich mal machen. Ich werde ein paar Wale anlocken. Die Sprache der Musik versteht doch schließlich jeder.
Oh mein Gott, Tess, du wirst doch nicht etwa singen.
Ein Wal verstehst lustig, ein Wal verstehst schön, drum steh ich hier mit dir, weil Wal Fische sind. Halleluja.
Gnade, Gnade, Tess, mit deinem Gesang vertreibst du doch jeden Wal.
Meinst du? Dann schau dich gefälligst mal um.
Unglaublich. Eine Schule.
Eine Schule? Mitten auf dem Meer? Theo, ich glaube, jetzt drehst du völlig durch. Das ist doch keine Schule. Da hinten sind ganz viele Wale.
Eben. Und so eine Gruppe von Walen oder Delfinen nennt man eben Schule.
Viele Wale und Delfine leben in Gruppen, in sogenannten Schulen. Eine Schule kann aus mehreren hundert Tieren bestehen. Die Tiere einer Schule helfen einander, Nahrung zu finden oder Feinde abzuwehren. Pottwale zum Beispiel umkreisen verletzte Herdenmitglieder, um sie zu beschützen. Andere stützen kranke oder verletzte Gruppenmitglieder, damit sie an der Wasseroberfläche atmen können. Die Mitglieder einer Schule bleiben viele Jahre zusammen. Auch während ihrer langen Wanderungen. So wie die Grauwale. Jedes Jahr schwimmen sie vom Polarmeer an die Küste Mexikos. Dort kommen ihre Jungen auf die Welt. Da es aber in den warmen Gewässern nicht genug zu fressen gibt, wandert die ganze Gruppe zurück in den Norden, sobald der Nachwuchs stark genug ist. Ein Grauwal schwimmt in einem Jahr etwa 10.000 Kilometer. Er legt so in seinem Leben eine Strecke zurück, die bis zum Mond reichen würde.
Wahnsinn! So viele Wale auf einmal!
Das sind bestimmt 50 Tiere.
Und wie nah wir bei ihnen sind. Wenn ich mich über die Bootswand beuge, kann ich die fast streicheln. Und schau dir mal die kleinen Wale an. Die sind noch ganz jung. Oh, wie süß!
Das findet Quentin auch. Der ist nämlich eben zu den Walen ins Wasser gesprungen.
Der scheint sich ja prächtig mit dem zu verstehen.
Eine Walschule bleibt zusammen, wie weit und wohin sie auch schwimmen. Besonders die kleinen Wale suchen die Nähe der anderen Tiere. Am wohlsten fühlen sie sich an der Seite ihrer Mutter. Wale können richtig zärtlich miteinander sein. Während der Paarung von Männchen und Weibchen ist das deutlich zu sehen. Vor der Paarung liebkosen Männchen und Weibchen einander lange. Oft berühren sie sich dabei mit ihrer feinfühligen Haut. Wie bei den an Land lebenden Säugetieren tragen Wal- und Delfinmütter ihre Babys im Bauch aus. Das dauert bis zu 16 Monate. Schwimmend bringen Walmütter ihre Kinder zur Welt. Im offenen Meer ist so eine Geburt noch nie beobachtet worden. Das Junge, man nennt es auch Kalb, wird mit dem Schwanz zuerst geboren. Es kann gleich nach der Geburt schwimmen und sucht sofort die Wasseroberfläche, um zum ersten Mal Luft zu atmen. Mehrere Monate lebt das Kalb ganz nah bei seiner Mutter und trinkt ihre Milch. Schnell legen Walbabys an Gewicht und Größe zu. Spitzenreiter sind die Blauwale. Schon bei der Geburt wiegen die Kälber 2 Tonnen und sind 7 Meter lang. Jeden Tag werden die Jungen 100 Kilogramm schwerer und wachsen täglich 3 Zentimeter. In nur wenigen Tagen haben sie ihr Gewicht verdoppelt und wiegen so viel wie ein kleiner Lastwagen. Würden Menschenbabys so schnell wachsen, wären sie mit einem halben Jahr 5 Meter groß.
Zum Glück habe ich noch dieses lange Seil auf dem Boot gefunden. Jetzt ist mein Mikrofon tief genug im Meer.
Das hängt jetzt schon eine halbe Stunde im Wasser. Kannst du langsam mal wieder raufholen.
So, der große Augenblick ist gekommen. Mal hören, wie diese Walgeräusche klingen. Fantastisch! Echte Walgeräusche! Damit ist meine Weltsensation perfekt. Jetzt nur noch die Aufnahmen zu Hause in mein TTÜ eingeben. Und schon bin ich weltberühmt.
Ja, ich weiß. Als erster Mensch wirst du verstehen, was ich Wale wirklich erzählen.
Genau. Also ab nach Hause.
Wissenschaftler wissen zwar mittlerweile, dass Wale Töne von sich geben. Was sich die Tiere aber mitteilen, haben sie noch nicht herausgefunden. Forscher versuchen, diese Laute zu entschlüsseln. Dazu lassen sie Mikrofone an einer Schnur ins Wasser und zeichnen die Töne auf. Zuerst hören sie nur ein leises Rauschen aus weiter Ferne. Dann sind die Gesänge der Wale immer deutlicher zu hören. Das Zwitschern der Delfine registrieren die Forscher schon aus fast 2 Kilometern Entfernung. Die Klicklaute der Pottwale sind sogar aus 7 Kilometern Entfernung zu hören. Wissenschaftlern ist es bislang noch nicht gelungen, die Sprache der Wale vollständig zu entschlüsseln. Zu dieser Sprache gehören nicht nur Laute, sondern auch Bewegungen. Mit ihren Schwanzflossen oder Flippern schlagen Wale ins Wasser und drücken so aus, wie es ihnen geht oder was sie wollen.
So, jetzt nur noch die Kassette mit den Walgeräuschen in mein TTÜ einlegen und gleich wissen wir, was die sich so erzählen.
Da bin ich gespannt.
So, hör dir noch mal unsere Aufnahme an. Und diese Geräusche wird mein TTÜ in unsere Sprache umwandeln. Eine Weltsensation! Das ist mein endgültiger Durchbruch in der Welt der Wissenschaft. Pass gut auf, du bist Zeuge eines einmaligen Moments. Erstmals hören wir, was sich Wale wirklich erzählen. Hör genau hin!
Was nicht, keine Gassen haben, die haben diesen ganzen Mulznich, Madruschnix, die alten Dech, mit denen vielleicht nicht mehr so ein Gas, nicht von den Kirchen, alle Fälle gerade.
Ja, sehr interessant.
Also, ich weiß auch nicht, irgendwie stimmt da was nicht.
Theos tierischer Übersetzer. Wirklich, eine Weltsensation.
Ich probier's nochmal.
Was nicht, keine Gassen haben, die haben diesen ganzen Mulznich, Madruschnix, die alten...
Also, Theo, ich kann mir nicht helfen. Irgendwie verstehe ich gar nichts. Ich hab's doch gleich gewusst, dass deine Erfindung nicht funktioniert.
Ich glaube, ich muss mein TTÜ noch ein bisschen verbessern. So ein Mist. Die ganze Walfahrt war umsonst.
Kopf hoch, Theo. Zum Trost singe ich dir ein kleines Liedchen in dein TTÜ. Mal sehen, was dabei rauskommt.
Ja, aber Tess, nicht doch.
Ein Wal verstößt lustig, ein Wal verstößt schön. Sing von spät bis in die Früh in Theos tolles TTÜ. Alle
Schon gut. Du kannst ruhig aufhören.
Na, dann lass mal hören, was dein tolles TTÜ aus meinem Gesang gemacht hat. Vielleicht wird mein zarter Gesang ja in Walgeräusche umgewandelt.
Kleinen Moment. Muss die Aufnahme noch zurückspulen. So, dann hören wir mal, was mein TTÜ aus deinem Gesang gemacht hat.
Ein Walfisch, der ist lustig, ein Walfisch, der ist schön, singt von spät bis in die frühen Theos tolles TTÜ, holla hi, holla ho.
Klingt gar nicht schlecht.
Gar nicht schlecht? Das ist eine Sensation! Mein TTÜ rettet die Menschheit!
Wieso?
Na, weil mein TTÜ deinen grauenvollen Gesang einigermaßen erträglich macht.
Ja. Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Gleich erfahrt ihr alles über Bäume. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es jetzt um Bäume. Wie alt können Bäume werden? Was ist die Photosynthese? Wie wird das Holz Papier gemacht? Warum sind Bäume für uns lebenswichtig? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Los geht's!
Und? Hast du dir jetzt überlegt, was wir dieses Wochenende unternehmen?
Ja, und du?
Ich auch.
Also, was hast du dir für dieses Wochenende ausgedacht?
Sag du deine Idee zuerst.
Nein, du.
Nein, du.
Du.
Du!
Okay, dann sag ich es halt zuerst. Der Klügere gibt nach.
Was heißt hier, der Klügere gibt nach? Willst du damit etwa sagen, dass du schlauer bist als ich?
Nun ja, also, wie soll ich sagen? Also, du hast ja auch deine Qualitäten. Zum Beispiel kannst du gut putzen.
Also, das ist ja wohl...
Aber du wirst ja zugeben müssen, dass ich schon eine ordentliche Portion schlauer bin als du.
Weißt du, was du bist? Ein eingebildeter besserwisserischer Rarara-Besserwisser. Du Möchtegern-Wissenschaftler. Du Katastrophenerfinder. Du...
Lass dich mal...
Hast ja recht, Quentin. Was soll ich mich mit dem rumstreiten?
Aber Tess, war doch nicht so gemeint. War doch nur ein Scherz.
Ha, 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 ha.
Meine Idee für dieses Wochenende wird dich wieder besänftigen. Du wirst begeistert sein, was ich mir für uns ausgedacht habe.
Da bin ich aber gespannt.
Wir machen ein Wellness-Wochenende.
Ein Well-was?
Ein Wellness-Wochenende.
Und was bitteschön soll das sein? Kann man das essen?
Aber Tess, Wellness-Wochenende, das heißt, wir fahren in ein Luxushotel und lassen uns dort verwöhnen. Mit Massage, Sauna, Schwimmbad und allem Pipapo.
Toll.
Und das Beste, wir müssen uns um nichts kümmern, können auf der Couch rumlümmeln und viele Bücher lesen.
Wie langweilig.
Was hältst du von meiner Idee?
Nix. Ich hab einen viel besseren Vorschlag. Wir fahren dieses Wochenende in den Wald.
In den Wald?
In den Wald.
Ui, 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 ui.
Bäume sind für uns etwas ganz Alltägliches. Im Wald bieten sie uns Ruhe, Erholung und Platz zum Spielen. Mit ihrem satten Grün verschönern Bäume Dörfer und Städte. An einem heißen Sommertag spenden sie uns kühlen Schatten. Ihre wichtigste Bedeutung allerdings vergessen wir häufig. Ohne Bäume können wir nicht leben. Denn Bäume erzeugen Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Sie reinigen die Luft. Sie liefern uns Nahrung wie Nüsse oder Obst. Und mit ihrem Holz können wir zum Beispiel Häuser oder Möbel bauen. Auch unser Papier gewinnen wir aus Holz. Tiere wie die Biber errichten damit ihre Staudämme und Vögel ihre Nester. Die Bäume im Wald geben vielen Tieren Schutz und Nahrung. Bäume sind für uns und für andere Lebewesen wichtig.
Tess, was wollen wir denn im Wald?
Raus an die frische Luft. Ist doch super. Und schließlich bist du doch so ein richtiger Naturbursche.
Ich?
Und im Wald gibt's Abenteuer und Action.
Muss das sein?
Ja.
Von mir aus. Der Klügere...
Fängst du schon wieder an?
Nee, nee. Ich wollte nur sagen, der Klügere genießt die Natur.
Also los geht's!
Moment. Wenn wir schon in den Wald gehen, dann nutze ich das wenigstens, um mein ohnehin schon unglaubliches Wissen über Bäume noch weiter zu vertiefen.
Und das heißt...
Das heißt, dass wir jetzt noch kurz in der Bibliothek vorbeischauen, damit ich mir ein paar Bücher über Bäume ausleihen kann.
Und die willst du dann mit in den Wald schleppen?
So ist es. Habe ich dir übrigens schon gesagt, dass Bäume die größten Pflanzen auf der Erde sind?
Nee.
Also, ab in die Bibliothek.
B- Bäume sind die größten Pflanzen, die sich auf der Erde entwickelt haben. Es gibt sie schon seit über 390 Millionen Jahren. Damals waren sie noch kleiner und sahen aus wie Farne. Die entwickelten sich zu immer größeren Bäumen. Im Laufe der Zeit entstanden die verschiedensten Baumarten. Man unterscheidet zwischen Nadelbäumen und Laubbäumen. Insgesamt existieren auf unserem Planeten mehrere tausend Baumarten. Diese unglaubliche Vielfalt erkennen wir im Wald an den unterschiedlichen Formen der Blätter, der Baumkronen und der Baumstämme.
Hast du jetzt endlich alle Bücher, die du brauchst?
Psst, nicht so laut. Wir sind ja schließlich in einer Bibliothek. Da müssen wir leise sein, damit wir die anderen nicht beim Lesen stören.
Ist ja schon gut, Herr Professor.
Das ist schon faszinierend.
Was denn?
Psst, hier in dem Buch steht... Moment, wo war es? Ja, hier steht es. Also, die Blätter der Bäume machen aus Wasser und dem Kohlendioxid der Luft Zucker.
Mmh, lecker. Jetzt aber rucki-zucki in den Wald.
Blätter und Nadeln sind wie Kraftwerke. Sie erzeugen die Energie, die der Baum zum Leben braucht. Die Blätter produzieren aus Wasser und dem Kohlendioxid der Luft Zucker. Diesen Vorgang nennt man Photosynthese. Und so funktioniert die wundersame Verwandlung. Durch kleine Poren auf der Unterseite dringt Luft in das Innere der Blätter. Dort trifft sie auf Wasser, das die Wurzeln aus dem Boden gesaugt haben. Das Sonnenlicht regt nun einen chemischen Prozess an. Der grüne Farbstoff der Blätter, Chlorophyll genannt, entzieht der Luft den Bestandteil Kohlendioxid. Kohlendioxid und Wasser werden in Zucker verwandelt, den der Baum zum Wachsen braucht. Was bei diesem Prozess sozusagen als Abfall übrig bleibt, ist Sauerstoff. Den atmet das Blatt wieder aus. Und das ist das Wundervolle an der Photosynthese. Sie setzt ganz nebenbei einen Stoff frei, den Menschen und Tiere zum Leben brauchen. Den Sauerstoff. Bäume und alle anderen grünen Pflanzen sorgen also dafür, dass wir atmen können. Was wir ausatmen, ist wiederum Kohlendioxid. Daraus machen Bäume dann neuen Zucker und neuen Sauerstoff. Der Kreislauf beginnt von vorn. Ohne dieses Geben und Nehmen gäbe es kein Leben auf unserem Planeten.
Ah, wie schön. Diese frische Luft hier im Wald und diese Stille.
Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie wichtig diese Pflanzen für uns sind? Dieser Baum hier hilft uns dabei, frische Luft zu kriegen. Und zwar durch Photosynthese.
Foto was?
Photosynthese. So nennt man es, wenn das Grüne in den Blättern, das wir ausatmen, also das Kohlendioxid, mit Hilfe von Licht und Wasser in Zucker umwandelt. Und dieser Zucker hilft dem Baum beim Wachsen. Und so ganz nebenbei entsteht dabei auch Sauerstoff. Und den können wir wieder einatmen.
Und du hältst jetzt am besten mal die Luft an und gönnst dir eine Pause.
Hä?
Oh, diese Stille, diese Ruhe, wie wohltuend.
Wenn der Winter naht, bereiten sich die Laubbäume auf eine Ruhepause vor. In den Blättern wird der grüne Farbstoff für die Photosynthese abgebaut. Übrig bleiben Zuckerreste und andere Farbstoffe, die die Blätter gelb, rot oder braun verfärben. Sie sind nun für den Baum nicht mehr von Nutzen. Sie fallen ab. Das Einzige, was an den Ästen übrig bleibt, sind kleine Knospen. In ihnen warten unter dicken Schalen schon neue Blätter und Blüten auf das nächste Frühjahr. Sobald es warm genug ist, springen die Knospen auf. Jetzt bekommen sie genügend Licht von der Sonne und Wasser aus dem Boden. Aus den Knospen entfalten sich neue Blätter, die sich der Sonne entgegenstrecken. Am Ende des Frühlings stehen die Bäume wieder in prachtvollem Grün.
Puh, ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Pause.
Jetzt sind wir gerade mal eine halbe Stunde durch den Wald gelaufen. Und du kannst schon nicht mehr? Du Schlaffi!
Was heißt hier Schlaffi? Dann nimm du doch mal meinen Rucksack. Hier!
Oh, oh.
Sag mal, hast du Steine in deinem Rucksack gepackt?
Nö, Bücher über Bäume.
Das sind 27?
Tja.
Das sind 27 Bücher?
Man muss halt immer gut informiert sein. So, und jetzt mache ich es mir hier unter dem Baum bequem und lese ein bisschen.
Boah, du Langweiler.
Psst, sei mal still.
Was ist denn?
Hast du das nicht gehört? Dieses Schlürfen. Komm mal näher zu mir an den Baumstamm. Hier, hör mal.
Sehr interessant.
Faszinierend. Unglaublich. Dieses Geräusch. Das kommt aus dem Baum. Der Baum transportiert gerade Wasser unten von den Wurzeln bis hoch zu den Blättern. Und das kann man hören. Wahnsinn.
Theo, ich glaube, du hast zu viele Bücher über Bäume gelesen. Das Geräusch, dieses Schlürfen, das kommt von Quentin.
Wie bitte?
Ja, Quentin trinkt gerade mit einem Strohhalm deine Limonade aus.
Im Sommer bilden die Bäume neues Holz und wachsen. Denn solange es warm ist und es genügend Licht gibt, können sie die Photosynthese betreiben. Das dafür nötige Wasser holen sie aus dem Boden. Sie saugen es wie ein Schwamm aus der Erde. Nach oben gelangt das Wasser über Transportbahnen im Stamm, in den Ästen, den Zweigen und den Blättern. Diese Transportbahnen durchziehen den ganzen Baum wie ein Wasserleitungssystem. Da über die Blätter Wasser verdunstet, herrscht ein ständiger Sog, der das Wasser nach oben zieht. Die Blätter saugen sozusagen durch ihren Durst das Wasser wie mit Strohhalmen nach oben. Dann verwandeln sie Wasser und Kohlendioxid in Zucker und produzieren dabei Sauerstoff, den sie ausatmen. Im Laufe des Sommers bildet der Baum auch Früchte und Samen. Wind, Regen oder auch Vögel verteilen die Samen. Aus ihnen werden neue kleine Bäume wachsen, wenn der nächste Frühling kommt.
Und? Können wir jetzt endlich weitergehen? Wie lange willst du denn noch unter dem Baum rumliegen?
Nicht so ungeduldig, liebe Tess. Ist das hier nicht das reinste Paradies? Das Zwitschern der Vögel, die Lerchen rauschen im Wind.
Und es wimmelt hier von Ameisen und ekligen kleinen Schaben. Die knacken, wenn man auf sie tritt. Ganz zu schweigen von diesen schleimigen Schneckenspuren.
Mensch, Tess, hier ist es doch super schön. Was soll das Gerede von ekligen Tierchen?
Na, weil das alles gerade auf dir herumkrabbelt.
Wie? Was? Schnell, alle weg hier!
Theo düst in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit davon. Hat ja geklappt. Wusste doch, dass er vor diesen Tierchen Angst hat.
In einem Wald gibt es nicht nur Bäume zu entdecken. Ein Wald steckt voller Leben. Oft sind die Waldbewohner scheu und meiden den Kontakt zu Menschen. Wer jedoch genau hinschaut, kann eine Vielzahl von Lebewesen sehen. Viele Tiere haben in, auf und zwischen den Bäumen ihr Zuhause. Hier finden sie Nahrung, schützende Verstecke und Platz für ihre Nester. Auf dem Waldboden leben unzählige Insekten, die sich von Laub ernähren. Spechte hausen in und auf dem Baum. Sie suchen in den Baumkronen oder unter der Rinde nach Insekten und Larven. Vögel wie der Dompfaff fressen die Samen der Bäume. Die Baumkronen nutzen Vögel im Frühling zum Nestbau.
Ah, da bist du ja.
Ja, muss mich erstmal ausruhen.
Hier, dein Rucksack. Hast du in der Eile vergessen?
Oh, vielen Dank.
Und wenn ich mich hier so umschaue, ist doch genau das richtige Plätzchen zum Übernachten.
Übernachten?
Übernachten.
Du meinst doch nicht, dass wir hier draußen im Wald übernachten? So im Freien und dann auch noch im Dunkeln? Auf gar keinen Fall. Das mache ich nicht mit.
Habt ihr doch gesagt, dass wir im Wald ein bisschen Abenteuer und Action haben wollen. Und da gehört so eine Übernachtung im Freien dazu.
Nein.
Theo, bitte, bitte, bitte.
Na, wenn du unbedingt willst. Einverstanden.
Ja.
Aber nicht hier unter dem Baum. Wenn überhaupt, dann übernachten wir auf dem Baum.
Ist das nicht ein bisschen unbequem?
Mitnichten, meine Liebe. Ich baue uns ein schickes Baumhaus.
Okay. Du baust uns ein Baumhaus und ich räume in der Zeit den Müll weg, den hier irgendein Dummbeutel in den Wald geworfen hat.
Tess räumt den Wald auf. Soll ich dir noch Besen und Kehrblech geben?
Sehr witzig, Theo.
Mäuse, Würmer und Insekten ernähren sich von dem, was auf dem Boden liegt. Sie zerkleinern Blätter und Zweige und räumen sozusagen den Wald auf. Damit machen sie den Waldboden locker und fruchtbar, sodass wieder neue Pflanzen wachsen können. Aus welken Blättern und auch aus morschen, toten Bäumen entsteht so wieder neues Leben. Ein von der Natur perfekt entwickelter Kreislauf, der nie aufhört. Deshalb ist Holz für uns auch ein begehrter Rohstoff. Er wächst immer wieder nach und man kann die unterschiedlichsten Dinge damit herstellen. Von winzigen Streichhölzern bis hin zu riesigen Schiffen oder Häusern.
Das wird ein super Baumhaus. Weißt du, die meisten Baumhäuser taugen ja nichts. Die sind morsch und klapprig und fallen schon bei dem kleinsten Windstoß zusammen. Aber mein Baumhaus, das wird super.
So.
Mein Baumhaus wird so stabil, dass es Wind und Wetter aushält. Sogar ein stürmischer Orkan kann meinem Baumhaus nichts anhaben. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ein Baum wie ein Haus aufgebaut ist? Unten in der Erde der Keller. Dann kommen die Stockwerke und obendrauf das Dach.
Und hab ich dir eigentlich schon gesagt, dass du langsam mal Holz für dein Baumhaus sammeln musst?
Alle Bäume sind gleich aufgebaut. Sie haben Wurzeln, einen Stamm und eine Krone. Ein Baum findet Halt durch seine Wurzeln. Dieses weit verzweigte Geflecht verankert ihn fest im Erdreich. Die äußeren Wurzeln sind fast so dünn wie Haare. Sie saugen aus dem Boden Wasser und Nährsalze. Diese Stoffe braucht der Baum zum Leben. Die Wurzeln laufen über der Erde zusammen und bilden den Baumstamm. Er ist umhüllt von einer Rinde, die ihn vor dem Austrocknen und vor Schädlingen schützt. Jahr für Jahr bildet der Stamm eine neue Holzschicht und wird so mit zunehmendem Alter ständig dicker. Durch den Holzstamm werden Wasser und Nährstoffe bis nach oben in die Baumkrone transportiert. Sie bildet sozusagen den krönenden Abschluss des Baumstamms. Mit ihren Ästen, Zweigen und Blättern verleiht die Krone dem Baum seine charakteristische Form.
Tess, nun schau dir das mal an.
Was ist denn? Hast du endlich Holz für unser Baumhaus gefunden?
Seltsam, dass es sowas noch gibt. Eine der seltensten Pilzarten weltweit. Der sogenannte goldgelbe Ballpilz. Von ihm gibt es nur noch wenige Exemplare.
Ja, und dieses hier hat sich gerade bewegt.
Ja, genau. Das ist das Besondere. Dieser Pilz wächst so schnell, dass man ihm dabei sogar zusehen kann.
Und ich wette, dass dieser Pilz sogar hüpfen kann.
Hä?
Na, schau doch mal genau hin. Das ist kein goldgelber Ballpilz. Das ist Quentin, der sich mal wieder verwandelt hat in einen Pilz. Komm, Quentin!
Der Wald bietet unzähligen Lebewesen wertvollen Lebensraum. Im lockeren, feuchten und nährstoffreichen Waldboden wachsen viele verschiedene Pflanzen und Pilze. Alle Pflanzen kämpfen um das für sie lebenswichtige Licht der Sonne. Sie wachsen sozusagen um die Wette, um am meisten Licht zu bekommen. An der Größe der Pflanzen erkennt man die Gewinner in diesem Wettstreit. Auf dem Waldboden gedeihen Pflanzen, die mit wenig Licht auskommen müssen. Zum Beispiel Farne, Moose, Gräser und Kräuter. Ein Stockwerk darüber wachsen die größeren Sträucher, die schon etwas mehr Sonne abbekommen. Spitzenreiter sind die großen Bäume, die im obersten Stock ihre Kronen ausbreiten.
Was glotzt du die ganze Zeit diesen Baum an?
Na, das scheint mir doch der ideale Baum für unsere Zwecke zu sein. Stabil und zuverlässig, der Geselle. Das wird ein Meisterwerk.
Du meinst, dieser Baum eignet sich für den Bau deines Baumhauses?
Jawohl, ja.
Und wie kommst du jetzt an das Holz?
Ich werde ihn wohl fällen müssen.
Mit bloßen Händen willst du einen Baum fällen?
Los, hilf mir mal. Wenn ich es mir so recht überlege, Vielleicht sollte ich den Baum doch noch ein wenig wachsen lassen.
Und vielleicht solltest du dir lieber einen kleineren Baum aussuchen.
Da drüben liegen ein paar Zweige und Äste. Die kann ich, glaube ich, auch ganz gut für mein Baumhaus gebrauchen.
Bei einem Waldspaziergang sind die jungen und alten Bäume gut an ihrer Größe zu erkennen. Buchen beispielsweise können bis zu 40 Meter hoch werden. Aber selbst die höchsten Bäume bei uns sehen richtig klein aus, wenn man sie mit den Baumriesen in Amerika vergleicht. Die Küsten-Mammutbäume in Kalifornien erreichen eine Höhe von über 100 Metern. Es sind die größten Bäume der Erde. Ihr Stamm kann so dick sein, dass sich 30 Kinder an den Händen fassen müssen, wenn sie einen dieser Baumgiganten umschließen wollen.
Wenn du in dem Tempo weitermachst, musst du doch auf dem Boden übernachten. Bis jetzt hast du gerade mal 4 Zweige, 3 Äste und noch kein einziges Brett für dein Baumhaus gesammelt.
Tja, für mein super Baumhaus kommt eben nur das allerbeste Material in Frage. Alt und schön fest muss das Holz sein. Diesen Baumstamm hier, den könnte ich vielleicht nehmen. Moment. 3930. Mensch, Tess, du bringst mich ganz durcheinander.
Was soll denn diese Zählerei?
Ich zähle die Jahresringe.
Die Jahresringe?
Genau. Dann weiß ich, wie alt der Baum ist. Und je älter, umso besser für mein super stabiles Baumhaus. Also nochmal von vorne. 3, 4, 12, 18, 23.
Bäume können sehr alt werden. Einige Exemplare, denen wir im Wald begegnen, sind hunderte von Jahren alt. So kann es sein, dass wir vor einem Baum stehen, vor dem vor langer Zeit, zum Beispiel im Mittelalter, auch schon ein Ritter gestanden hat. Der älteste Baum, der jemals entdeckt wurde, ist fast 5000 Jahre alt. Von außen kann man so einem Baum kaum ansehen, was er schon alles erlebt hat. Wie alt der Baum tatsächlich ist, lässt sich deutlich erkennen, wenn man ihn fällt. Denn dann sieht man die Wachstums- oder Jahresringe. Jahr für Jahr wächst ein Baum und bildet unmittelbar unter der Rinde einen neuen Ring Holz. Im Frühjahr wächst das Holz schneller. Eine helle und weiche Schicht entsteht. Im Sommer und im Herbst wächst der Baum langsamer. Es entsteht eine härtere und dunklere Schicht. Die helle und die dunkle Schicht zusammen bilden einen Jahresring. In der Mitte ist das Holz am ältesten. Das jüngere Holz wird nach außen durch die Rinde geschützt. Die äußere, zerfurchte Haut der Rinde, die wir sehen, heißt Borke.
Nach eingehender Untersuchung und unter Berücksichtigung aller wissenschaftlichen Erkenntnisse komme ich zu dem Ergebnis,
ja,
dass dieser Baumstamm hier alt genug ist und ich ihn für mein Baumhaus nehmen kann.
Toll.
Finde ich auch.
Und ich finde, dass ich Hunger habe.
Nur zu, bedien dich doch.
Und wo, bitteschön, soll ich was zu essen herkriegen?
Na, von den Bäumen.
Bäume sind wie eine riesige Vorratskammer. Der Mensch hat im Laufe der Zeit entdeckt, was er davon für sich nutzen kann. Das Nahrungsangebot ist groß. Es reicht von den Blättern und Blüten über die Rinde und den verschiedensten Früchten bis hin zu speziellen Säften, die man aus den Samen gewinnen kann. Manche Früchte, wie zum Beispiel die Muskatnuss, verarbeiten wir zu Gewürzen weiter. Obstsorten wie Äpfel oder Birnen, Kirschen oder Orangen wachsen ebenso auf Bäumen wie Oliven, Kokosnüsse, Kaffee und Kakao. Die Blätter der Bäume stehen auf dem Speiseplan von kleinen und großen Tieren.
Schmecken super lecker, die Himbeeren.
Probier mal die Haselnüsse. Die habe ich von dem Strauch da drüben gepflückt.
Boah, nee, danke. Bin voll gestopft. Kann nicht mehr. So. Und jetzt mache ich ein kleines Feuerchen, damit es uns schön warm wird. Theo, gibst du mir mal bitte die Streichhölzer rüber?
Was? Bist du wahnsinnig? Auf keinen Fall. Hinterher brennt noch der ganze Wald ab.
Hoppala.
Bäume schützen sich mit ihrer Rinde gegen äußere Einflüsse, wie Hitze oder Kälte. Sie können allerdings nicht alle Gefahren abwehren. Die größte Bedrohung für Bäume ist der Mensch. Oft legen Menschen absichtlich Feuer im Wald, um dort Ackerboden oder Weideland zu gewinnen. Wie zum Beispiel in den Regenwäldern. Und wenn Menschen ganze Wälder wegen des wertvollen Holzes kahlschlagen, ohne neue Bäume zu pflanzen, sind die Folgen verheerend. Ohne Bäume kommt es viel häufiger zu Erdrutschen, Überschwemmungen und Dürren. Wie alle anderen Lebewesen können auch Bäume erkranken. Zum Beispiel, wenn Schadstoffe in der Luft und im Boden den Baum vergiften. Einmal geschwächt, fallen die Bäume dann leicht Schädlingen, wie beispielsweise dem Borkenkäfer, zum Opfer. Der Mensch lässt nicht nur einzelne Bäume, sondern gleich ganze Wälder sterben. Er ist schuld an der hohen Luftverschmutzung, die von Fabriken, Kraftwerken und Millionen von Autos ausgeht. Als saurer Regen fallen die giftigen Stoffe auf die Bäume nieder und schädigen Wurzeln und Blätter. Ein gesunder Wald verkraftet die Schadstoffe anfangs noch. Wenn die Belastung jedoch zu groß wird, sterben die Bäume ab.
Geschafft! Ich habe alles Holz zusammen, was ich für den Bau meines super Baumhauses brauche.
Was ist denn jetzt los?
Ach du Schande, das ist bestimmt der Förster mit seinem Hund.
Und wenn der sieht, dass du hier im Wald einfach Holz gesammelt hast?
Das gibt bestimmt einen Riesenärger.
Förster entscheiden, welche Bäume im Wald gefällt werden sollen. Wenn Bäume gefällt werden, ist es mit der Ruhe im Wald vorbei. Arbeiter rücken den Stämmen mit Motorsägen zu Leibe. Manchmal übernehmen spezielle Maschinen die schwere Arbeit. Sie sägen die Bäume ab, schälen die Rinde und zerkleinern die Stämme an Ort und Stelle. Lastwagen transportieren das Holz später zu einem Sägewerk. Dort zersägen große Maschinen die dicken Baumstämme zu Balken und Brettern, aus denen dann zum Beispiel Möbel oder Häuser gebaut werden können. Dünne Stämme werden zu Papier verarbeitet. Dafür wird das Holz so weit zerkleinert, bis nur noch Sägespäne übrig sind. Die Sägespäne werden in Wasser eingeweicht. Es entsteht ein zäher Brei, dem Stoffe wie Leim oder Bleichmittel beigemischt werden. Schließlich wird der Brei zu langen Bahnen gepresst und getrocknet. Aus Holz ist Papier geworden.
Das Geräusch von den Motorsägen kommt immer näher.
Tja, die haben wenigstens eine Säge dabei, wenn sie Bäume fällen. Nicht so wie du, der einen Baum mit bloßen Händen fällen will.
Tja, also ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommen die immer näher und der Förster wird bestimmt stinksauer sein, wenn der sieht, dass ich hier Holz gesammelt habe. Da hilft nur noch eins.
Und das wäre?
Ab nach Hause!
Eine Erde ohne Bäume ist für Menschen und Tiere unbewohnbar. Die Wälder müssen erhalten werden. Immer wieder müssen neue Bäume gepflanzt werden. Denn ein Baum braucht lange und muss vielen Gefahren trotzen, bis er groß und alt ist. Bäume sind mehr als nur ein Stück Holz. Sie sind kostbar und spenden Leben.
So ein Mist. Im Wald war es so kühl. Ich habe mich erkältet. Theo, wo steckst du denn?
Bin draußen im Garten.
Was treibt er denn bloß in unserem Garten? Wo bist du?
Hier oben im Baum. So, jetzt noch den letzten Nagel einschlagen und fertig. Ta-ta-ta-ta! Darf ich präsentieren? Mein super stabiles Baumhaus. So stabil, dass es Wind und Wetter aushält. Sogar ein stürmischer Orkan kann meinem Baumhaus nichts anhaben. Na, wie findest du es?
Wirklich ein tolles Baumhaus. Hoppala. Dein Baumhaus ist ja eingestürzt.
Oh mein Gott!
Wirklich ein super stabiles Baumhaus. So stabil, dass es schon von meinem Niesen zusammenbricht.
Tja, irgendwie, ich weiß auch nicht.
Tja, mein lieber Theo, mit Bäumen magst du dich ja auskennen. Aber mit dem Bauen von Baumhäusern kennst du dich wirklich nicht aus. Das musst du noch lernen. Und ich weiß auch schon wo.
Ach ja, wo denn?
Na, in der Baumschule.
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Zum Beispiel ins Weltall, wenn es um den Mond und den Kosmos geht. Oder zu den Mumien. Oder erfahrt alles über Computer und Roboter. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen.